Am Mic 1, wie üblich, aber aus Zürich, ist der Kommabär.
Am Mic 2 ist das Pony A.
Das Pony M ist zugeschaltet per Mobile.
Zum Glück ist der Ponyhof digital fit.
Und kleine Klatsch und Tratsch, das darf ich als Techniker sagen, als Tontechniker. Das Pony M hat heute im Fall voll einen blauen Zahn.
Einen blauen Zahn?
Ja. Du kommst über Bluetooth.
Das ist ein Witz für die Alten. Sorry, Kleine.
Okay, für die Jungen tun wir den Witz aufpeppen. Sie hat 5 blaue Zähne, weil wir sind bereits auf Bluetooth 5.
Also ihr seht, in der Krise ändert der Humor ein bisschen.
Heute im Ponyhof.
Es ist so drin. Ich meine, wir sehen uns ja nicht beim Podcast normalerweise. Eigentlich auch nicht gut, weil jeder so auf der Seite steht und du hast den Filter vorne. Oder? Aber jetzt jemanden gar nicht gesehen und immer so abzählen, wie ist euch gerade die Lage? Weißt du, nur so das Telefon. Es fehlt wirklich eine Dimension. Es ist so krass.
Ja, finde ich auch. Und darum, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, an euren Empfänger und Empfängerinnen, das Pony M ist zugeschaltet.
Und zwar per Telefon. Darum ist das ein hörbarer Unterschied von der Soundqualität von der Annette und mir. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber wieso tönen denn der Kummerbär und Annette wie immer, dann gibt es eine schlichte Antwort. Wir haben deutsche Verhältnisse eingeführt. 2 Personen aufs Mal. Mag's leiden?
Wir haben das Studio aufgeteilt. Und ein Teil ist jetzt in Zürich und ein Teil im fernen
Osten.
Genau, im fernen Osten.
Das hat natürlich zur Folge, dass wir das erste Mal jetzt aus der Metropole Zürich den Podcast können ausstrahlen können. Das ist natürlich auch etwas ganz Spezielles.
Und dass wir wissen, dass wir jetzt Gäste zuschalten können. Ihr Lieben, wenn ihr mal euch einschalten und mitreden, meldet euch.
Ja, das wäre mega cool. Das müssen wir doch jetzt dann gleich mal einführen, dass wir immer wieder mal einen Gast haben. Sobald die Quarantäne aufgehoben ist und wir wieder zusammen dürfen, die einem Studio sein, könnten wir das super gut machen.
Ja.
Und wir haben sehr viele Anfragen, die uns bittet per Mail, per Instagram und vor allem Twitter, dass sie sagen, bitte, bitte, Ponyhof, spucket mal etwas aus, was brauchbar ist in so einer Krise. Werdet konkret.
Hey, und darum könnten wir doch zusammen ein Durchheben machen.
Nein, das darf man nicht. Man darf nicht heben.
Oh, komm.
Alles aber nicht heben. Nein. 2 Meter Abstand hat doch niemand so lange Arme.
In Deutschland ist es darum auch nur 1,50.
Ah, im Appenzell, also. Im Appenzell lange 1,20 Meter. Also ein Mokba.
Ist dumm, frecken Sie. Alle Appenzeller, sind uns nicht böse.
Ich darf das sagen, ich darf Appenzeller Witz machen. Weil mein verstorbener Vater an der Landsgemeinde mit dem Säbel gestanden ist und das ihn abgestimmt hat. Weißt du wie? Ja, ich bin noch ein 16. Appenzeller, gell? Innerrhoden dem Fall.
Gäbig.
Ja, gäbig. Richtige, weißt du nicht.
Also, was könnten wir denn praktisch machen? Wir haben doch ein paar Anfragen bekommen, was man dann so konkret in einer Krise machen kann, wie man mit der Angst umgehen kann.
Da ist Referenz Ex-Navy Seal John Bailey.
Jetzt müssen aber nicht alle abspringen, die nichts vom Militär halten.
Ja, bleibt dran. Es ist sehr konkret. Der erste von 7 Tipps ist, macht er eine Routine. Weißt du, wie ich meine? Eine Routine. Struktur. Kannst du dir etwas vorstellen darunter?
Was?
Eine Tagesstruktur.
Was hast du für eine Struktur?
wenn ich eingeschlossen bin in einem U-Boot, in einem riesigen amerikanischen U-Boot oder eben in einer Zürich-Wohnung oder in einem Haus im Thurgau oder wo auch immer, dann brauche ich eine Routine, dann brauche ich eine Struktur, eine Tagesordnung.
Hast du so etwas, Boniem?
Ja, aber gell, ich bin natürlich normal am Arbeiten. Ich bin im Homeoffice und ich habe meine Tagesstruktur nicht verändert. Ich stehe am Morgen auf, mache mein Yoga, dann gehe ich eine Stunde rennen oder laufen, duschen und dann am Computer. Ich gehe auch angezogen am Computer, ich mache meine Telefonkonferenzen unter Umständen sogar in einem Restaurant oder wie auch immer. Ich habe nichts verändert. Ich mache es genau gleich, wie wenn ich jetzt ins Geschäft gehe. Und es geht mir gut dabei. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel arbeite, weil natürlich so hast du den Arbeitsweg nicht, den du sonst noch hast können nutzen zum Abschalten. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Dann arbeitest du vielleicht de facto wirklich eher viel mehr. Mir geht es gut dabei, so dank dieser Routine.
Und das ist der erste, wichtigste Punkt. Siehst du, Boniem, es lässt sich halt nicht lügen, deine 3 Jahre in der Militärakademie in South Georgia zeigen sich halt immer wieder, wie alt bist du gewesen. Man merkt es einfach bis heute genau
gelernt
so.
Gelernt ist gelernt.
Gelernt ist gelernt. Genau so, wie Boniem das jetzt beschrieben hat, das ist die Idee Nummer 1. Jemand, der also nur rumhaudert im Alltag, sollte sich bitte einmal ein halbes Stündchen hinsetzen und sich so eine kleine Tagesstruktur notieren, aufschreiben. Natürlich testen. Es passt nicht alles mit allen, für jeden.
Gell, ich muss natürlich auch noch sagen, ich kann normal arbeiten. Es gibt natürlich solche, die können überhaupt nicht mehr arbeiten. Die in einem Modegeschäft zum Beispiel gearbeitet haben. Und dann ist es verboten. Und die sind jetzt daheim und müssen den ganzen Tag kochen, backen, putzen. Die können nicht mehr zur Arbeit gehen. Und da ist sicher ein riesiger Unterschied. Und dort musst du wahrscheinlich ganz, ganz eine neue Struktur machen.
Und viele Berufe haben wechselnde Strukturen. Die Schicht arbeiten, die sind sich gewöhnt, dass die Tage sehr verschieden ablaufen. Und das kann auch helfen, dass man schaut, wie kommt man dann dort in der Freizeit durch, was macht man dort, dass man etwas von dem übernehmen kann im jetzigen Alltag.
Der zweite Punkt, den John Bailey erwähnt, interessanterweise, bereits auf Platz 2 der Tipps ist etwas, was man vielleicht nicht sofort erwarten würde. Schau, dass du in deinem Tagesablauf, also in dieser Routine, dass du unbedingt Zeit für dich auf die Seite tust, für deine Privatzeit. Zeit für deine Privatzeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Du brauchst, und wenn es nur ein halbes Stündchen ist oder eine Stunde, aber nicht zu lange, brauchst du für dich, nur für dich. Du kannst machen dort, was du willst. Du kannst pennen, du kannst irgendeinen Trash-Film schauen. Das ist der Tipp Nummer 2. Du hast unbedingt Zeit für dich auf die Seite.
Ah, das ist das, was Boniem gesagt hat mit dem Arbeitsweg. Gell? Das ist die Zeit, die man mit sonst nichts anderem verbringen kann als mit dem Weg und der Musik oder der lieben Pendler, je nachdem, wo man unterwegs ist.
Und es muss etwas Positives sein. Privatzeit ist etwas, wo du fühlst mit etwas, wo dir hilft, diese Tage, Wochen zu überstehen.
Es ist natürlich auch für die, die dann plötzlich alle Kinder daheim haben und Mann und Frau daheim sind, die sonst ja nie den ganzen Tag zusammen sind unter der Woche. Dort ist das sicher enorm wichtig, dass jeder eine Insel hat für sich, wo noch wirklich einmal Raum und Zeit hat für sich selber.
Sehr wichtig. Punkt 3. Essen. Natürlich tun wir essen. Und ich klammere auf diesen amerikanischen U-Boot. Er klagt dann gar nicht. Er sagt, dass das Essen ist dann sackgut dort. Weil die haben Fahrrad und die haben Leckerli. Und das haben sie.
Gibt es ein eigenes Labor in Amerika, das daran forscht, wie man Essen haltbar machen und geschmackvoll? Extra für das Militär. Damit sie die Extrembedingungen aushalten. Die Druckverhältnisse sind ja anders im U-Boot. Wie kann man machen, dass Lachs nach Lachs schmeckt, Fleisch nach Fleisch, Gemüse nach Gemüse?
Wie lange hat er dort das 3 Minuten ein?
Oh. Jetzt sind die Physiker daheim gefragt. Wir wissen, dass beim Himalaya so ein Ei, glaub, 4 Stunden muss kochen, wenn du überhaupt so viel Most hast. Ich weiss es nicht. Mann, die Fragen! Bei Punkt 3 wollen wir noch das anfügen. Jetzt gehen wir nicht davon aus, dass ihr euch in vorigen WC-Rollen verkochen und verdämpfen und die noch crisp über dem Lagerfeuer. Nein, wir gehen davon aus, ihr habt etwas zu essen. Und der Tipp ist, auch mit der Routine im Zusammenhang, gerade wenn man Kind hat, macht einen Pizza-Dienstag, einen Fondue-Mittwoch, einen Raclette-Dunstag, einen Reibkäse-Freitag. Weißt du, wie ich meine? Das macht Spass. Da freuen sich alle drauf.
Das gibt einen inneren Rhythmus, dann, eine Form von Orientierung, die ja jetzt über die Außenwelt weniger stattfindet.
Meinen Sie da ernst? Dass wirklich sollte ich jeden Wochentag mit einem Menü verbinden?
Vielleicht ein oder zwei, damit die Wochentage vom Sonntag zum Beispiel unterschieden werden, dass die Eintönigkeit einen Unterbruch bekommt.
Der John Bailey hat das eben so beschrieben, dass du 1000 Meter unter dem Wasserspiegel oft völlig Zeit verlierst. Du weißt nicht mehr, ist jetzt Mittwoch, ist jetzt Freitag. Und am Essen orientierst du dich. Ah, heute gibt es Rösti. Rösti gibt es immer am Samstag.
Und das andere ist, du kannst nicht jeden Tag Wunschessen machen, nicht jeden Tag etwas Spezielles. Wenn du eine Woche Ferien hast, kannst du am Sonntag Gugelhopfen, am Montag Waffeln, am Dienstag Quarkküchli. Wie es jetzt aber länger als eine Woche geht, hilft es, wenn eine gewisse Orientierung kommt. Zum Morgen gibt es das, zum Mittag das und am Abend gibt es Pizza.
Es würde aber auch funktionieren, wenn du so ein geplanter Mensch bist, dass du weißt, machst am Sonntag einen Menüplan für die nächste Woche und dann musst du den schon festlegen, dass du im Voraus weißt, am Freitag machen wir jetzt den Fisch und am Mittwoch gibt es Chili con Carne oder so, dann wüsstest du ja auch, ah nein, da gibt es erst am Donnerstag oder am Freitag. Aber das würde auch funktionieren, dass du jede Woche könntest ändern. Aber dann müsstest du vorausplanen.
Ja, und wenn du ältere Kinder hast, würde ich dir unbedingt beteiligen, von wie machen wir das über die Woche und was nehmen wir zum Mittag und was zum Nacht und wie müssen wir dann posten?
Genau so. Dann sind wir schon beim 4 von 7. Ich hoffe, bis jetzt ist das nahrhaft genug mit diesen Tipps. Wir sind nicht so die Tippser.
Wir finden das blöd, Tipp.
Nummer 4 ist, beweg dich, mach ein bisschen Sport. Und jetzt sagen natürlich alle, heul, heul, wie will ich denn Sport machen in einer 2,5 Zimmerwohnung zu 7. Und dort müssen wir jetzt einfach ganz tapfer sein und sagen, Jungs, Mädels, ihr habt doch auch schon Filme gesehen, wo einer im Gefängnis ist, in der Einzelzelle. Und was macht er dort? Yes, Liegestütz, Kniebeugen, Rumpfbeugen. 20 Minuten pro Tag unbedingt etwas machen. Physisch.
Und es gibt viele Anleitungen, was man auch mit Kindern machen kann. Dass man Kind stemmt, dass man mit den Kindern Geschicklichkeitsübungen macht. Je nach Alter der Kind gibt es da gemögliche Sachen.
Und Achtung, aufpassen, kein Kind umrühren. Das ist nicht das muntere Zwergewerfen, das übrigens verboten ist.
Es gibt jetzt auf Insta ganz coole Videos, wo sie das wirklich machen. So die Partner, die jetzt Kinder wirklich auf den Rücken rauf dürfen zu räuchen und er macht seine Liegestütze unermüdlich.
Perfekt.
Richtig, richtig cool. Und die Kinder haben Spass. Also sie finden das auch voll lustig.
Und bei Kindern, bei kleineren Kindern, dass man Lieder dazu singt und zählt und dass es mit dieser Rhythmik verbunden ist.
Und eine kleine Anmerkung von Brain Science. Diese Art von Exercise, von Bewegung, ist ein natürliches Antidepressivum. Denk dran, das ist gut, wenn die Moral im Keller ist.
Ich finde es halt sehr cool, also meine Yoga, Qigong, Kombi-Übungen am Morgen. Mir gibt es echt einen sanften Start in den Tag und dann bist du mal richtig durchbewegt und alles ist ausdehnt und ich finde, es gibt da wirklich echt ein gutes Gefühl.
Sind wir beim 5? Glaubst du nicht. Super machen, aber nicht unbedingt gemeint, jetzt unter der Dusche stehen 4 Stunden. Das natürlich auch. Nein, du bist doch jetzt in Räumen, wo viel mehr gebraucht wird als im Normalfall, wenn die Hälfte der Leute in den Büro abhängen oder sonst irgendwo in der Werkstätte oder auf dem Ponyhof. Jetzt müsst ihr putzen!
Und das ist ein dringender Appell vom Kummerbär. Wir tun ja sonst nichts Privates austauschen. Aber er findet halt doch, Wir haben sehr verschiedene Ansichten, wie viel Staub verträglich ist.
Wegen dem Staub sage ich einmal, ich habe mich daran gewöhnt, weißt du? Ja, und auch die gelegentlichen Kakerlaken. Aber wenn ich dann heimkomme und die sagen, «Hoi, komm mal her», dann finde ich es nicht mehr lustig.
Die haben jetzt alle ausgebürgert. Die leben jetzt auf dem Balkon. Jetzt reden wir nur noch von den, wie heissen die, Staubspinnen, Staub.
Um die kümmert sich Bimi. Von Bodenhöhe sind jetzt alle etwa 1,80 Meter aufgewandert und haben sich dort neu logiert, weil Bimi so weit aufgekommt und die alle wegputzt.
Was mit dem auch gemeint ist, ist, dass man eindeutige Ordnungen schafft. In einer halben Stunde, wo man Sport macht mit der Familie, dass man den Raum so einrichtet, dass Sport geht und dass man das dann wegräumt. Dass das eindeutig nachher wieder ein Esszimmer ist oder ein Mahlzimmer, dass es eindeutig ist.
Zum Saubermachen gehört sicher auch, dass du duschst nach wie vor, weißt, dass du eben halt deine Routine beibehältst und auch dich selber natürlich pflegst entsprechend.
Doch, selbstverständlich. Nur über das aus, dass du eben auch deine Umgebung aufräumst und wohnlich und gemütlich machst, das ist wichtig. Ich habe das in Japan erlebt, wo oft sehr, sehr enge Wohnverhältnisse sind, wo man zum Beispiel die Tatami-Räume, ihr wisst, wie ein Tatami ist, etwa die Strohmatte, etwa 1,80 auf 70. Und dann sagt man, ja, das ist ein 12-Tatami-Raum, das ist riesig. Hey, das sind nicht viele Quadratmeter. Und jetzt, wenn du dort den Futon drauf hast in der Nacht, dann ist es Schlafzimmer. Am Morgen räumst du den weg, du stehst in den Kasten rein, dann ist es dein Wohnzimmer. Vielleicht am Mittag stellst du ein Tischli auf und isst, dann ist es dein Esszimmer. So musst du die ganze Zeit räumen, sauber machen, ordentlich.
Dann kommt die Tipp Nummer 6.
Und der ist ja auch nicht überraschend, wie ich glaube, hoffentlich keiner war bis jetzt. Der Nummer 6 heisst, bleib in Verbindung.
Keep in touch with the Dutch, oder wie?
Ja, jetzt gerade. Wenn du gezwungen bist mit ein paar Leuten, die du sowieso nicht magst, leiden, in den eigenen vier Wänden.
Komm jetzt, das ist nicht schön. Komm.
Also jetzt, wo du in dem überkuscheligen Superverhältnis bist mit deinen Liebsten, denk doch bitte auch mal an jemanden, der dich auch gerne hat, der aber nicht mit dir kuscheln kann. Und Leute da, Skype, mach etwas. Zum Beispiel uns schicken sie die ganze Zeit Witz über WhatsApp.
Eben für viele ist das selbstverständlich. Und was man kann sagen kann, ist, das Zeiterleben ändert. Jetzt für dich, Boniem, nicht, weil du Homeoffice hast und in dem Sinn weiter schaffst. Aber die, die nicht arbeiten können und nicht gewöhnt sind und nicht trainiert haben, dann kommt die Zeit, die Jetztzeit sich so ausdehnen. Und man denkt dann, ja, ich tue dann. Und dann ist der Tag um. Das ist völlig normal. Es ist wie das Jetzt ist so ausdehnt, dass es wie gar keine nähere Zukunft gibt. Und für die Leute ist das denkt. Die Leute jemanden an, holt die Welt in die Wohnung rein. Nicht nur über Film und Fernsehen und Streamen, direkt die Stimmen.
Es gibt sicher auch viele, die sehr einsam sind und die sich dann eben auch mega freuen, wenn du denen anrufst. Gerade die alten Leute, die jetzt wirklich nicht mehr raus sollten, die haben eine Scheissfreude, wenn du denen anrufst und ein bisschen pläuderlich und erzählst, dass im Garten jetzt auch Tulpen blüht oder ich weiss doch auch nicht, wer oder der Hund wieder Gabriole macht. Für die ist das eine schöne Abwechslung.
Die, die nämlich vernetzt sind in einem Verein oder in einer Gemeinde oder irgendwo, könnt ihr doch einloggen und fragen, wer braucht was. Die armen Leute in der Altersheim, die nicht raus dürfen und isoliert sind, das ist ganz furchtbar. Man kann ja vielleicht auch jemandem anrufen, den man nicht kennt und berichten, wie das ist und fragen, wie es so geht. Und wir reden nicht von einer halben Stunde, 5 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute.
Und auch das einbauen in deine tägliche Routine.
Eine Freundin von uns hat eine Liste gemacht für die nächsten paar Wochen, wo sie aufführt, welche Verwandten dort sie ungefähr wann anrufen, dass niemand vergessen geht. Und nicht im Sinne von zwanghaft, aber dass so jede Tante einmal in der Woche ein Telefon bekommt.
Dann kommen wir zum letzten Tipp 7 von 7. Und den könnte man überschreiben mit Perspektive. Erstens meine Perspektive, dass man sich auf das fokussiert, ab und zu ein bisschen, was einem wirklich Freude macht. Das kommt dann zusammen mit vielleicht Privatzeit oder mit «Ich stemme wieder mal meine Kinder» oder «Ich koche feines Chili». Das ist das eine, dass man die kleinen, hübschen Sachen wirklich geniesst. Und das andere ist Perspektive für sie. Es wird eine Zeit geben nach dem Ganzen. Was ist denn? Was für Pläne? Was willst du noch in deinem verbleibenden Leben?
Und vielleicht nicht nur das verbleibende Leben, sondern sehr konkret, wenn du wieder arbeiten darfst, je nach Situation, was machst du denn, dass du das vorstellst? Wie gehe ich raus, was ziehe ich an? Wie komme ich dort an, wenn du selbstständig bist? Wie komme ich wieder zu Blumen als Floristin? Wo muss ich anrufen? Wie mache ich das, dass das schon vorbereitet ist? Dass das nicht dann auch eine riesige, unübersichtliche Aufgabe wird, sondern «Ah ja, genau, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich zuerst das und dann das und dann das».
Das ist ja eigentlich das, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Du brauchst immer etwas, worauf du dich freuen kannst.
Ja.
Ja, und wenn du es innerlich durchspielst, dann merkst du, was alles könnte passieren von «Aha, wie mache ich das denn? Dann gehe ich einfach arbeiten. Vielleicht muss ich zuerst dem Chef anrufen, dann ist das schon mal durchgedacht und parat». Es ist dann eben nicht gleich, wie wenn ich einfach am Montag arbeiten gehe. Ich gehe nach einer gewissen Zeit wieder und dort braucht es vielleicht ein andere Vorbereitungen. Und der andere Teil, wo das kommt, wenn ich in der Zukunft in etwas Konkretem einhänge, wirkt das auch im Jetzt. Ich bin immer noch die, die im Modegeschäft arbeitet, im Restaurant arbeitet, in der Küche kocht. Das ist nicht weggenommen, weil ich es jetzt nicht in dieser Form lebe. Und manchmal meldet sich ja auch dort etwas dazu. Ah genau, dann lese ich noch das Rezept nach oder ich mache mich kundig, welche Farben gerade aktuell sind.
Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also ich habe es nicht verstanden, wirklich nicht.
Wenn jetzt die Zeit sich so ausdehnt, auferlegt, ist ja nicht freiwillig, dass man daheim bleibt, dann geht die Außenwelt verloren. Oliver Sacks, einer meiner verehrten Neurologen, der Schriftsteller ist, hat das beschrieben. Er ist verunfallt, hat das Knie verletzt, schwer, wird operiert und er liegt in dem Spitalzimmer und die Außenwelt ist weg. Er sagt, er hat eine Physiotherapeutin gebraucht, die ihn an die Bettkante gesetzt hat und auf den Gang rausgeschleift hat, sozusagen, damit die Außenwelt wieder da war. Und in dem, dass ich mir vorstelle, wo ich hingehe, wenn die erzwungene Daheimzeit aufhört, hole ich die Zukunft jetzt rein und die Verengung ist nicht so gross.
Ja.
Ich bleibe Floristin, Coiffeuse, was auch immer. Und manchmal, wenn ich das mache, zeigt sich dann etwas, wo ich tatsächlich jetzt daheim in Bezug auf den Beruf mache, mich weiterbilde, mich vertiefe. Das passiert nicht von alleine, das passiert nur, wenn ich verbunden bleibe mit all dem.
Ja. Du und hat der U-Boot-Mann nicht auch gesagt, es wäre cool, wenn du irgendwie dich etwas Neuem widmest. Wenn du zum Beispiel halt sagst, jetzt will ich mal endlich das Fotoalbum von der Ferien machen oder jetzt tue ich mal den Kleiderschrank ausmisten oder so liegen bleiben. Einmal machen, wo du nachher eine Freude macht, weil das Resultat siehst.
Wenn du so formulierst, würde ich es unter Tipp 2 tun. Das ist etwas, was dir in deiner eigenen Zeit jetzt wichtig ist, was für dich wichtig ist. Darum, das kann sein, ich schaue YouTube-Film oder ich räume mal etwas auf, das ich schon lange aufräumen wollte. Oder ich mache jetzt einmal mich schlau machen, wie man mit dieser App wirklich etwas erreichen kann, was ich bis jetzt noch gar nicht konnte.
Mir hilft das immer, wenn ich etwas mache, wo ich ein Resultat sehe. Da finde ich immer etwas sehr Schönes. Auch wenn du mal einen faulen Sonntag hast, das finde ich so am Schluss sehr unbefriedigend. Wenn ich einfach nichts mache und nur rumhänge und nur ein bisschen YouTube-Filme schaue oder so etwas, das gibt jetzt mir persönlich wenig Befriedigung. Aber wenn ich dann kann einen Kuchen backen oder mich an einem Gestell annehmen, wo ich schon lange mal durchschauen wollte, was brauche ich jetzt und was darf weiterreisen. Dann habe ich am Schluss das Gefühl, oh wow, jetzt sehe ich das und das gibt mir eine rechte Befriedigung.
Das ist auch die Idee der Tagesstruktur. Ich lege dann fest, was ich machen will. Und damit wird dann auch deutlich, wenn ich eine Stunde einplane zum Aufräumen, ist dann nach dieser Stunde auch fertig. Sonst hört sie dann nie auf. Weißt du, dann fährst du wieder vorne an, findest du immer noch etwas, was du aussortieren oder verschönern.
Das ist dann auch Frust, wenn du das Gefühl hast, du machst gar nicht mehr nach.
Ja, bist nie fertig.
Und darum, um es zusammenfassen, die 7 Tipps, der Tipp 8, der Bonustipp ist, es ist sicher extrem von Bedeutung, wenn du einen individuellen, persönlichen, guten Mix machen mit diesen 7. Ein Mix von allen 7. Die Routine im Tag einhalten, das Private, deine Eigenzeit beachten, mit dem Essen etwas Hübsches veranstalten, die körperlichen Übungen, ja nicht vergessen, schön räumen, sauber, innen und aussen, in Verbindung mit anderen bleiben, jeden Tag, und eine Perspektive haben darüber aus.
Sollen wir noch etwas zu spirituell sagen?
Spirituell?
Ich finde es verheerend, wie alles so biologisch funktional nur noch ist. Weißt du, wie wenn es nur um die Zellmasse geht, die muss erhalten bleiben?
Ja.
Aber wir können da nichts sagen dazu.
Mal sagen Sie.
Was man deutlich aus diesen 7 Bereichen herauslesen kann, ist, dass jeglicher Hinweis auf Spiritualität fehlt. Es geht nur ums physisch und, wie sagt man im Volksmund, psychisch Überleben.
Und das Spirituelle ist verpackt in der Eigenzeit und im Verbundensein mit anderen. Irgendwie geht es ja in all diesen Tipps auch darum, dass wir mehr sind als eine biologische Zellmasse, wo man jetzt einfach schaut, dass jedes Häufchen so gut wie möglich erhalten bleibt und nicht in eine andere Form übergeht.
Und ich weiss eben jetzt nicht, persönlich gesagt, es könnte eine Überforderung sein, wenn wir in einem Podcast über die 7 Tipps, die so konkret handfest alltagstauglich sind, einen Hinweis, nur schon einen Hinweis machen auf etwas Spirituelles, weil allzu schnell heisst es dann wieder, Jesus, wo leben denn die?
Man kann doch durchaus sagen, interessanterweise sind alle Tipps immer nur physisch und psychisch und die ganze spirituelle Ebene wird gar nie andiskutiert.
Ja, so ist es.
Das könnte man doch gut sagen. Und dann könnte man doch auch einen ganzen allgemeinen spirituellen Tipp noch geben.
Ich bin gerade am Überlegen, weißt du, was könnte ein guter Tipp sein? Weil ich finde, das ist das, wo er bringt es ja sehr implizit schon auch drin, über die Verbindung und eben, dass es um, man macht es ja für etwas, nicht nur zum Überleben.
Wenn du in einer Gruppe von Adipösen anfängst von Liegestützen reden, dann verdrüllen die Augen. Und das erlebe ich eben auch, wenn du in einer Gruppe von nicht spirituell orientierten Leuten anfängst von dem reden, verdrüllen sie eben auch die Augen.
Da mit dem Wald, den könnte man es ja bringen. Und kann sagen, für die, die es mögen, könnte man ja auch den spirituellen Aspekt nicht vergessen. Für die, die da ein wichtiger Bestandteil ist, dass man sich im Ganzen verbunden fühlt.
Ja.
Wenn wir mit den Bäumen im Wald sind, fällt uns auf, dass wir mehr Lächeln fischen als Fühner. Irgendwo taucht etwas auf, dass wir erfahren, dass wir miteinander verbunden sind und dass es irgendwie um mich geht als um rein das biologische Überleben.
Das ist die spirituelle Ebene, die dazukommt. Und die, die das für sich als wichtig empfinden, sollten unbedingt auch den Teil versuchen zu nähren, gerade in solchen Zeiten.
Und was ich noch psychologisch anfügen kann, ist auch eine Beobachtung, die wir zu viel machen, auch über das Telefon, WhatsApp, überall. In massiven Krisen, massiv etwas, das dich von außen taktet, einschränkt, so meine ich massiv. In solchen Krisen, wo du ein bisschen allzu stark fremdgesteuert bist, wundere dich nicht, wenn uralte Konflikt und Problem sich an die Oberfläche buddelt und ihr hässliches Gesicht zeigt. Das ist völlig normal. Das Zeug, wo man denkt, das ist 10 Jahre alt oder auch 100 Jahre alt, dass das plötzlich wieder da ist. Uralte Ängste, uralte Das kann in die Kindheit zurückgehen, das kann irgendetwas sein, wo du denkst, das hättest du längst hinter dir lassen. Und nein, es ist immer noch da und es guselt und macht und du musst dich wieder mit dem auseinandersetzen. Noch zu allem anderen. Das ist in solchen Zeiten völlig normal.
Da kommt mir gerade das Bild vom Narbenschmerz. Oder je nach klimatischen Bedingungen melden sich gewisse Narben sehr schmerzhaft. Es ist nicht mehr die offene Wunde, es erinnert an die.
Ich habe gelesen, dass es vor allem die Ängste sind. Ängste, dass du schwer krank werden kannst. Die Angst, dass du an einer Krankheit sterben kannst. Die Endlichkeit. Dann aber auch Angst, dass du zu wenig zu essen hast und dass du müsstest verhungern. Aber auch eben die Angst vor dem Eingesperrtsein, der Hausarrest, du darfst nicht mehr raus. Und finanzielle Ängste kommen auch so viel, weil man ja nicht weiss, wie man jetzt mit dieser Krise umgeht und kann man den Verlust überhaupt wieder aufholen. Es kann also ganz vielschichtig sein, was da aufpoppt.
Und das passt gut ins Wissen, das man hat, dass wir mit so einem Schutzmantel unterwegs sind. Wir sind recht gut im Einschätzen der Risiken für die anderen. Wir sind ganz schlecht im Einschätzen der Risiken für uns selber. Und so eine Krise hebt das auf. Plötzlich sind es nicht mehr die anderen, die scheiden, die finanzielle Verluste haben, die krank werden. Plötzlich ist es sehr deutlich, dass mir das passiert, dass mir das passieren kann. Und mit dem umzugehen ist anspruchsvoll. Ich arbeite viel mit chronisch Kranken, die kennen das super. Bei denen ist der Schutzmantel weg mit der Diagnose. Sie haben eine Krankheit im Körper, die am Laufen ist, die sie merken. Und die üben das jeden Tag.
Und das erleben wir ja auch zum Beispiel beim Grossverteiler, nicht nur in Sachen WC-Papier, dass halt viele da umeinander, sagen wir jetzt im Raum Zürich in den letzten Jahrzehnten, immer nur über schwierige Situationen in anderen Ländern gehört haben, täglich oder geschaut auf irgendeinem Kanal. Und dann kommst du in so einen Zustand von, okay, es gibt üble Sachen, aber nicht bei uns, nicht bei mir, nicht ich. Und jetzt, ratzfatz, plötzlich ist es da und es betrifft dich. Und das haut natürlich viele total aus den Schuhen, weil sie einfach nicht trainiert sind, mit so etwas umzugehen. Sie sind nur trainiert, jeden Tag das Elend von anderen wegzustecken.
Und so war natürlich das WC-Papier ein super Puffer. Wenn man sich genug einwickelt, ist man so klein geschont. Es kommt gefiltert an einem hin. Ach so!
Wie man sich als Kind eingewickelt hat in WC-Papier, um so eine WC-Papier-Mumie zu machen.
Weil ich war tatsächlich in 6 verschiedenen Läden, um WC-Papier zu kaufen und sie keine. Und danke vielmals für die helfen wollen. Wir haben noch. Ich gehe dann am Montag wieder. Siehst du, das ist auf dem Ponyhof einfacher. Die brauchen kein WC-Papier, die Ponys.
Ein Späseli und ein Schüffeli.
Und Rüebli hat sie im Moment noch.
Ja.
Gute Nachricht für alle Ponys.
Und darum, denkt daran,
das Leben ist eine reine Routine.
Das Leben ist eine reine Routine.
Für Ponys ist jeder Tag
das pure Leben.